Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 18. März und ich heiße Imke Rabiga. In Russland fand am Wochenende die umstrittene Präsidentenwahl statt. Kritiker bezeichneten sie als Scheinwahl, da unter anderem zur Wahl neben dem amtierenden Präsidenten Wladimir Putin keine echten Oppositionskandidaten zugelassen waren. Nach Wahlschluss am Sonntagabend wurde dem Kreml-Chef dann ein erstes Ergebnis von mindestens 87% der Stimmen prognostiziert. Das wäre auch für den 71-Jährigen ein persönlicher Wahlrekord. Dieser Zahl gegenüber stehen Protestaktionen, die sich während der 3 Wahltage im Land abspielten. Vor allem der Tod von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wurde zum Symbol der Proteste. Mein Kollege und Russland-Korrespondent Pavel Lokshin berichtet uns gleich, wie erfolgreich die Wahlen für Putin letzten Endes gelaufen sind und wie die Proteste einzuordnen sind. Direkt hier nach den Nachrichten.
Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. In Deutschland sollen mögliche Organspender schneller gefunden werden. Bundesweit geht das Organspenderegister an den Start mit Zustimmungslösung. Heißt, jeder kann sich eintragen und auch aus der Datenbank wieder löschen. Für die Registrierung wird ein Ausweis mit Online-Funktion benötigt. Aktuell warten rund 8.400 Menschen auf eine Organspende. Das neue Register soll unter anderem Angehörige bei der schweren Entscheidung entlasten. Die Europäische Union und Ägypten wollen enger zusammenarbeiten, um die Migration nach Europa einzudämmen. Das haben Kommissionspräsidentin von der Leyen und Präsident Sisi beschlossen. Ägypten soll gegen Schleuser vorgehen und Überfahrten über das Mittelmeer verhindern. Im Gegenzug fließen bis zu 7,4 Milliarden Euro nach Ägypten. Kritik kommt unter anderem von Pro-Asyl. Die Politik der EU-Deals mit Diktatoren ist schäbig, borniert und korrupt, sagte der Europaexperte Kopp den Funke Zeitung. Die Grünen sprechen von einem moralisch verwerflich und inhaltlich naivem Abkommen. Israel will keine Militäroffensive in Rafah starten, solange dort Zivilisten festsitzen. Das hat Ministerpräsident Netanyahu nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Scholz gesagt. Ein Angriff mit vielen Todesopfern würde jede friedliche Entwicklung in der Region sehr schwer machen, so Scholz. Nach UN-Angaben sitzen aktuell fast 1,5 Millionen Menschen nach ihrer Flucht in Rafah fest. Sie wären von der Militäroffensive direkt bedroht.
Für Wladimir Putin sollte die Wahl in seine 5. Amtszeit eine Machtdemonstration werden, die vor allem seine Position im Krieg gegen die Ukraine stärkt. Auch wenn seinem Sieg auf dem Papier kaum etwas entgegenzusetzen sein dürfte, litt doch die Inszenierung nach außen etwas durch die verschiedenen Sabotageversuche am Wochenende. Mit Flüssigkeit gefüllte Wahlurnen, ungültige Stimmzettel und ein Protestaufruf von Julia Nawalnaja deuten auf Unzufriedenheit hin. Aber wie diese Aktionen richtig einzuordnen sind, das weiß mein Kollege Pavel Lokshin. Hallo lieber Pavel.
Hallo Imke.
Du hast die Wahlen ja verfolgt. Wie sind sie insgesamt verlaufen?
Die Wahlen sind insgesamt, glaube ich, so verlaufen, wie Putin sie haben wollte. Die angepeilte Wahlbeteiligung wurde erreicht, das angepeilte Ergebnis wurde erreicht, dass Putin in die Reihe der postsowjetischen Autokraten ganz oben einreiht. Insofern geliefert wie bestellt aus der Sicht des Kremls.
Was ist bei den verschiedenen Protestaktionen dann im Detail vorgefallen?
Ich würde ehrlich gesagt nicht unbedingt von Protestaktionen sprechen. Das, was bekannt wurde, diese Versuche, eingeworfene Wahlzettel mit Farbe zu beschmieren und so weiter. Das waren, wie es aussieht, größtenteils Menschen, die dazu mit kriminellen Methoden gezwungen wurden, von Telefonbetrügern, hinter denen mit großer Wahrscheinlichkeit der ukrainische Geheimdienst steckt. Ähnlich wie bei Anschlägen auf Rekrutierungsbüros der Armee. Also ich glaube nicht, dass die meisten dieser Menschen aufrichtige Putin-Kritiker waren.
Julia Nawalnaja hat aus dem Exil in Berlin auch einen Aufruf für einen Protest gestartet. Was genau hat sie gemacht und was war ihre Botschaft?
Es handelt sich eigentlich um einen Aufruf noch von Alexei Nawalny zu seinen Lebzeiten, dass man also am Sonntag punkt Mittag persönlich im Wahllokal auftaucht, um eine Stimme abzugeben gegen jeden Kandidaten, der nicht Putin heißt. Ja, rein rechnerisch würde das wahrscheinlich nichts verändern. Das wusste wohl Nawalny auch selbst, aber das Ziel der Aktion war nicht zuletzt, den marginalisierten, unter Druck geratenen, oppositionell gesinnten Russen wieder das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind, dass sie Gleichgesinnte treffen. Und ich denke, das ist gelungen.
Für dich, lieber Pavel, ist es nicht die erste Putin-Wahl, die du verfolgst. Was ist dein Gefühl? Hat sich an der Stimmung im Land zu vorherigen Wahlen etwas geändert?
Diese Wahl wird praktisch unter diktatorischen Bedingungen abgehalten. Selbst die Wahl 2018, die ich auch begleitet habe als Journalist, war noch anders. Also die Stimmung im Land ist ausgesprochen repressiv gegenüber allen Putin-Kritikern und Kriegsgegnern. Alexej Nawalny, das wissen wir, ist seit einem Monat tot. Die Opposition im Land praktisch ausgeschaltet, im Gefängnis. Ja, also das ist, glaube ich, der Unterschied zu der Wahl von 2018.
Und zu guter Letzt, ist Putins Ziel, die Wahlen als Machtdemonstration für sich zu nutzen, deiner Meinung nach aufgegangen?
Ich denke, es ging Putin darum zu zeigen, dass die Mehrheit des Volkes in Russland angeblich hinter ihm und hinter seinem Krieg steht. Wenn er das selber glaubt, hat er, glaube ich, auf Dauer ein Problem. Denn in Russland sieht ein Blinder, dass diese Wahl komplett manipuliert ist. Selbst die Leute, die wie Staatsbedienstete mit großer Wahrscheinlichkeit dazu gezwungen wurden, für Putin zu stimmen. Putin hat die Macht. Putin hat auch den Eliten im Inland gezeigt, dass der hoch zu Ross ist. Wie lange das noch so weitergehen kann, ist eine andere Frage. Theoretisch kann Putin mindestens bis 2036 im Amt bleiben und dann ist er auch schon über 80. Für die nächste Zeit bedeutet diese inszenierte Wahl aber nichts Gutes für Russland und nichts Gutes für Ukraine und den Westen.
This is a boom. So, I put on bulletproof now. Yeah.
Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Das war's für heute von mir hier. Die Analyse meines Kollegen Pavel Lokshin habe ich Ihnen in die Shownotes gestellt. Und wenn Sie uns zum Wochenstart noch etwas Gutes tun wollen, dann geben Sie uns heute doch ein bisschen Feedback dazu, was wir noch besser machen können und was Sie sich wünschen würden. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen möglichst friedlichen Start in diese neue Woche. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute 4:30 Uhr und unsere heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.